Moment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Heute ist wieder ein Novum bei Recruitment on the Road. Und zwar habe ich das erste Mal kein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin im Podcast. Und dieses Novum geht auf eine ganz besondere Situation zurück. Und zwar waren wir nach den UpScore Awards for Excellence in Wiesbaden und nach der sehr gelungenen Abendveranstaltung nach 11 Uhr noch weitergezogen und bis um 2 Uhr in einer Kneipe. Und in dieser Kneipe saß mein heutiger Gast neben mir und zwei weitere Personen, und zwar Christian Renk und Dan Brazier. Und mein heutiger Gast ist ein großer Fan von Recruitment on the Road, aber hatte eine fundamentale Kritik. Sie sagte: André, du hast zu wenig Frauen in deinem Podcast. Ich erwiderte, dass es gar nicht an mir liegt, sondern ich genauso viel Frauen frage wie Männer, aber dass es extrem wenig Frauen leider in der Geschäftsführung von Staffingfirmen gibt und die, die ich anspreche, sich nicht oft so exponieren wollen wie die Männer, die ein anderes Darstellungsbewusstsein haben. Und noch dazu kostet die Teilnahme an dem Podcast 2000 Euro Produktionskosten, die wir als Verband natürlich nicht übernehmen können und wenige bezahlen wollen. Aber dann erwiderten Dan Brazier und Christian Renk, an Geld soll es nicht liegen, und sprachen, dass sie den Podcast sponsoren werden. Und deshalb wird diese Podcast-Episode von zwei starken Partnern unterstützt, die es möglich gemacht haben, dass heute Simone Fiedler von Hypo Executive GmbH bei mir zu Gast ist. Servus.
Servus.
Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, dies geht, das kann ich nur weitergeben. Vielen Dank an Sponsor, an den Dan und an den Chris. Eine ganz tolle Geschichte. Und das ist das Sponsoring von diesen zwei Unternehmen. Einmal Hypo und einmal Temp Experts. Hypo Executive Ärztevermittlung aus München ist einer unserer Hauptsponsoren und ein echtes Vorbild, wenn es darum geht, außergewöhnliche Persönlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders dann, wenn sie mit Kompetenz, Leidenschaft und Herz den Spagat zwischen Karriere und Familie meistern. Die heutige Episode widmet sich einer Frau, die genau dafür steht, Simone Fiedler. Sie ist nicht nur fachlich top, sondern zeigt jeden Tag, dass Spitzenleistung und Mutterschaft sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig beflügeln. Hypo steht als Arbeitgeber für Flexibilität, Anerkennung und echte Unterstützung und beweist damit, dass moderne Arbeitswelten möglich sind. Mensch, ist das schön. Das
wunderbar.
Hat er denn super aufgesetzt, oder?
Exzellent, wirklich.
Gruß geht raus. Unser zweiter Sponsor ist Temp Expert, der als Recruitment-Business-Partner zuverlässig Employer of Record und Backoffice as a Service anbietet. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen seit Jahren aktiv für Diversity in der deutschen Arbeitswelt. Sie sind ausgezeichnet worden als Top 100 Voice des Magazins She Economy. Und Temp Expert setzt ein klares Zeichen für Integration von Teilzeitmüttern und Vätern. Ein Thema, das angesichts des Fachkräftemangels nicht nur gesellschaftlich relevant, sondern auch wirtschaftlich essentiell ist. Mit Simone Fiedler als Co-Host setzen wir gemeinsam ein Zeichen, wie modernes Arbeiten in unserer Branche aussehen kann, inklusiv, flexibel und zukunftsgerichtet. Wow! Wie fandst du das erste Sponsoring nach 36 Folgen von Recruitment on the Road, Simone?
Richtig gut aufgesetzt.
Fand ich auch. Können wir mehr haben? Also wenn ihr besondere Leute in euren Teams habt, die ihr sponsoren wollt, dann greift mal in eure Tasche, lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, und bezahlt einen Podcast, damit wir tolle Leute wie die Simone bisschen mehr ins Lampenlicht rücken können.
Sehr, sehr gute Idee.
Und Zielsetzung unseres heutigen Podcasts, Simone, ist, mit einem Gender Bias aufzuräumen. Und zwar, dass Frauen nicht gute Vertrieblerin sein können, sondern genau andersrum. Ich glaube, du bist die erfolgreichste Vertrieblerin, die ich in meinem jetzigen, bisherigen Vertriebsleben, also 20 Jahre, so getroffen habe. Und
ich werde rot.
Ja, also ich habe mir das hier, wir haben ja hier vorgeschrieben, und ich habe es nochmal auf Latein übersetzt. Simone ist eine Novem Millionen Permbillerin. Das heißt, sie hat 9-mal in Folge, 9 Jahre hintereinander, 1 Million Perm net oder mehr, das werden wir gleich noch erörtern, eine Millionen Perm Net für Income in Rechnung gestellt. Und das ist crazy, wenn ihr euch vorstellt, dass ich vielleicht zwei Hände voll Perm 1 Million Biller kenne, dann hast du das 9 Jahre hintereinander geschafft und da bist du ein wirkliches Leuchtturm für alle Frauen und vor allen Dingen für alle Männer und diese ganzen alten, weißen Säcke, die jetzt hinter dem Mikrofon liegen und die Frauen nie eingestellt haben, weil sie sich nicht vorstellen haben können, dass Teilzeitmütter performen können.
Ja, und man sieht ja auch, dass Frauen teilweise in dem Job auch deutlich besser sind.
Ja, ich kann es nur bestätigen. Ich habe Podcast haben wir schon mit Anja Diamond oder Anja Nisch vertont. Sie hatte mit mir gearbeitet und ich muss ja zugeben, ich habe dieses Gender Bias auch gehabt. Ja, jeder Mensch ist das Produkt seines sozialen Umfeldes. Deswegen ist das die Chance, dieser Podcast ist die Chance, eure Meinung zu ändern. Ja, jeder denkende Mensch verändert seine Meinung und ich hoffe, dass am Ende dieses Podcast, falls du irgendwelche Ressentiments gegen Frauen oder Teilzeitmütter gehabt hast, dass du das oder Teilzeitväter, wenn du da irgendwelche Ressentiments gehabt hast, dass du die über Bord werfen kannst. Wir werden genügend Argumente liefern.
Auf jeden Fall.
Simone, dann stelle ich dich kurz vor. Eine kürzere Vorstellung heute, weil wir schon so viel Sponsoring-Text gehabt haben. Und dann steigen wir direkt in die Fragerunde rein.
Sehr gerne.
Also, Simone ist im Münchner Pasing am Knie geboren und in Germeringen aufgewachsen und hat dort ihr Abitur gemacht. Sie hat ein Studium an der FH München im BWL absolviert und parallel bei der Knorr-Bremse gearbeitet und den Tobi am Flughafen in Tunesien kennengelernt und eine Woche später in 2013 bei Hypo als Werkstudent gestartet. 2014 im Oktober ist sie dann als Vollzeit-Trainee-Consultant gestartet und heute ist sie in der höchsten Vertriebsstufe als Principal unterwegs. Sie ist nicht nur, wie gesagt, eine Ein-Million-Billerin, sondern eine Consecutive-Million-Billerin. Das Wort habe ich jetzt gerade erfunden. Consecutive-Million-Billerin. Hört sich gut an. Können wir gleich in die Tagline reinschreiben. Und das heißt, in Zahlen, seit 2016 hat sie zwischen 1,1 und 1,6 Millionen jedes Jahr gebildet. Sogar in dem Jahr, wo sie ihren Sohn bekommen hat, hat sie über 1 Million gebildet. Und die 1 Million hat sie in 2025 am 17.11. erreicht. Also noch 1,5 Monate, um da drauf zu legen. Wie gesagt, ich kenne nur eine Handvoll Millionenbilderinnen und diese Leistung ist wirklich eine absolut krasse Outperformance. Gratuliere dazu.
Danke.
Dann steigen wir mal ein. Die erste Frage, wie immer, crazy Geschichte. Warum warst du in Tunesien und warum hast du den Tobi kennengelernt?
Ja, es ist wirklich eine lustige Geschichte. Wir waren so eine Mädelstruppe von zu dritt. Eine meiner Freundinnen hatte ein Kind und wir sind in Tunesien am Flughafen ausgestiegen und wir haben die Kinderwagen gesucht. Und beim Kinderwagen suchen habe ich den Tobi kennengelernt. Wir waren durch Zufall dann im gleichen Hotel und sind halt dann abends auch mal so ins Gespräch gekommen, wer was macht. Und er meinte, ja, er hatte eine Ärztevermittlung gegründet und er wird da gerade einen Werkstudent suchen. Und ich so, perfekt, ich suche auch gerade was. Und eine Woche später habe ich dort angefangen, aus dann ja einem Jahr Werkstudent bin ich dann dort geblieben und habe dann den Schwerpunkt bei uns in der inneren Medizin Kardiologie übernommen und bin auch seitdem ausschließlich in diesem Fachgebiet tätig. Vielleicht kommt auch daher der Erfolg.
Für alle Nicht-Pharma-Vertriebler, was ist Kardiologie?
Also wir sind eine reine Ärztevermittlung mit Schwerpunkt der erfolgsbasierten Suche und die Kardiologie ist ein Teilgebiet der inneren Medizin und kümmert sich um alles, was das Herz betrifft. Also wenn ihr jetzt Herzleiden habt, dann müsst ihr zum Kardiologen gehen.
Okay.
Und diese Personen vermittle ich bundesweit.
Und ist wahrscheinlich im Trend, weil heutzutage hat ja irgendwie jeder Bluthochdruck, das heißt, muss zum Kardiologen gehen.
Ist auf jeden Fall im Trend. Der Bedarf ist riesig, aber auch punktuell in gewissen Regionen natürlich mehr und weniger.
Okay. Das werden wir auf jeden Fall nochmal vertiefen, deinen fachlichen Schwerpunkt. Dann hast du, wie war das als ein Jahr als Werkstudent? Hast du was verdient? Oder?
Naja, ich habe letzte Woche meine Gehaltsabrechnung von damals weggeschmissen. Das waren halt damals, ich weiß nicht, was hatte man, 12 Euro die Stunde. Das war damals kein großer Verdienst und ich bin auch immer in die Personalberatung eingestiegen, weil ich es einfach probieren wollte. Ich habe die Challenge darin gesehen und mein Papa hat mich super bestärkt damals. Mach das, probier das, du hast überhaupt nichts zu verlieren, weil mein Plan war mal ein ganz anderer.
Was war denn dein Plan?
Ich wollte in die Wirtschaftsprüfung Steuerberatung eigentlich gehen.
Oh.
Bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Genau.
Das ist ziemlich trocken, oder?
Ich weiß es nicht. Ich bin da zum Glück nicht dort gelandet. Mittlerweile meine Steuer macht ein Steuerberater. Zum Glück.
Meine Frau hat bei PwC in der im Forensic Search, also Wirtschaftsprüfung, gearbeitet.
Genau. Ich bin froh, dass ich da nicht gelandet bin. Bin froh, dass ich einen Tobi kennengelernt habe. Kurze Erklärung vielleicht auch, wer nicht weiß, wer der Tobi ist. Ja. Das ist mein Geschäftsführer, einer meiner Geschäftsführer. Ich habe zwei Geschäftsführer, das ist der Dan und der Tobi. Und genau, so kam das damals zustande.
Genau, wir haben ja im Vorbriefing gesprochen. Ich kenne Dan und Tobi ganz gut, weil wir waren damals mit Airstream 2011, 12, 13 noch im gleichen Büro, als sie damals gestartet sind, in der
Landsberger Straße,
gegenüber vom Baumarkt. Da, ich glaube, dritter Stock war es.
Dritter Stock, richtig.
Dritter Stock. Und wir waren beim Eingang links, ihr wart beim Eingang rechts. Also wir sind sicher und sicherlich über den Weg gelaufen, aber unterhalten haben wir uns nie. Aber mit Dan habe ich mich Kaffee getrunken, weil er war ja Asrealer, gell?
Richtig, ja, beides genau. Sind Asrealer,
ja,
richtig.
Genau. Und wir hatten damals Kehoma Papenbrock eingestellt und daher kannten sie sich sehr gut.
Die Welt ist klein.
Die Welt ist klein. Und ich meine, diese Geschichte mit dem Tobi manchmal denkt man, das ist Schicksal, gell?
Ist es auch im Leben.
Ja?
Man muss halt Chancen dann nutzen.
Schicksal oder Zufall, das ist immer die Frage, gell?
Wer weiß.
Auf welcher Seite bist du?
Zufall.
Okay. Und jetzt habe ich ja schon deine Erfolge gepriesen, aber war sicherlich auch nicht immer ganz einfach, oder?
Nein, also ich sag jetzt mal, da zu stehen, wo ich heute stehe oder wo ich auch, sag ich mal, bevor mein Sohn auf die Welt kam, stand, das sind viele, viele Stunden Schweiß, Arbeit, glaube ich, weiß ich nicht wie viel, hunderte Stunden an Telefonaten, die man führt und ja, es war sicher kein einfacher Weg, aber ich sag mal, wenn man die ersten 2-3 Jahre richtig Vollgas gibt und auch einfach man sich nicht zu schade ist, sich abends auch nochmal hinzusetzen, ein bisschen sich mit Fachlektüre auseinanderzusetzen, weil was ich einfach super wichtig in dem Job finde, dass man nicht nur der Vermittler ist, sondern dass man der Experte im Markt wird. Und nur wenn man der Experte im Markt wird, wird man die Kunden und die Kandidaten langfristig an sich binden. Und ich glaube, das ist das, was wir sehr, sehr, sehr gut geschafft haben, einfach auf Augenhöhe mit den Kunden, den Kandidaten zu sprechen, weil man einfach genau weiß, was die täglich machen, welchen Need der Kunde hat. Ja, und das kriegst du einfach nur raus, wenn du dich in diesem Fachgebiet wie zu Hause fühlst. Ja, und ob das jetzt halt Medizin ist, bei mir die Kardiologie, oder ob das jetzt in irgendeinem anderen Bereich ist, schaut, dass ihr den Schwerpunkt einfach in einen gewissen Bereich setzt.
Ja, ich glaube, in deinem Beispiel sieht man das perfekt, weil es gibt ja nicht viele Leute, die so konsekutiv immer in dem gleichen Skill bleiben. Ja, es verändert sich und der Markt verändert sich und dann geht man rüber, das Unternehmen geht rüber. Aber du hast es gerade richtig gesagt und das ist mir ganz wichtig klarzustellen. Ich weiß nicht, ob das alle Leute wissen, die in die Branche reinkommen. Klar, man kann ein CV vermitteln. Ja, man kann schnell einen Abschluss suchen. Das ist alles okay. Machen wir alle. Am Anfang bist du nicht im Skill. Aber am Ende des Tages, um so eine Leistung zu erreichen wie du, musst du Beziehungen aufbauen.
Richtig.
Beziehungen zu Menschen. Und ich habe ein bisschen Vorrecherche gemacht und habe mit dem Dan gesprochen über dich. Und der hat mir ein paar Referenzen gezeigt von Leuten, die du vermittelt hast. Und die stellen dir ein super Arbeitszeugnis auf. Und da ist mir aufgefallen, dass die reden halt alle von der Beziehung. Ja? Dass du nicht nur den CV von A nach B bringst, sondern dass du an diesen Ärzten, Oberärzten, Chefärzten teilweise Lebensphasen, Jobs weiterentwickelst, die berätst. Jetzt nicht nur, ich habe eine Vakanz hier, geh mal dorthin, sondern du baust zu den Leuten wirklich eine Beziehung aus. Sie fühlen sich bei dir gut aufgehoben und vertrauen dir. Und ich glaube nicht, dass man mit nur vermittelnden Tätigkeit ein Millionenbiller werden kann, sondern da ist ganz viel Beziehung, das ist das eine, und das andere Fachexpertise, die du sicherlich aufgebaut hast. In der Kardiologie kannst du sicherlich sehr tief mitsprechen, oder?
Also definitiv, und ich sage immer, du sagst ja immer Lebenslinienveränderer.
Ja.
Und das ist eigentlich eine der schönsten Worte, die ich so dieses Jahr mit aufgegriffen habe, weil es ist genau das, was wir machen. Wir begleiten unsere Bewerber. Ich habe jetzt wirklich teilweise Bewerber, durch dass ich das jetzt 13 Jahre mache. Die habe ich vom Assistenzarzt, zum Facharzt, zum Oberarzt vermittelt. Ich weiß von denen privat nahezu alles. Genau, und das ist auch uns super, super wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, egal ob es Kandidat oder Kunde ist, dass man auch eine gewisse, professionelle Zusammenarbeit gestaltet, weil ich, wie oft höre ich das jetzt in letzter Zeit, dass Bewerber sich bei anderen Personalberatungen bewerben und nur nicht mal eine Eingangsbestätigung auf ihre Bewerbung bekommen. Mhm. Das ist einfach ein No-Go für uns. Und ich sage jetzt mal so, heute, ich glaube, Thema Kommunikation, miteinander zu kommunizieren, auf Augenhöhe zu sprechen, ist ein Thema, was leider auch vielleicht auch durch Corona richtig gelitten hat und wo wir halt einfach super viel Fokus draufsetzen.
Ja, und ich meine, jetzt ist natürlich in der Sektor, in dem du unterwegs bist, gerade immer noch in Demand, während viele anderen Sektoren nicht so im Demand sind, aber trotzdem, oder gibst du mir nicht recht, aber
teils, muss ich ganz offen sagen. Also wir hatten Anfang des Jahres schon auch, man merkt einfach die Krankenhäuser, die Medizin steht mit dem Rücken an der Wand. Man hört es ja auch in der Presse, wie viel Minusgeschäft die machen. Und da, wo man natürlich zuerst sparen kann, ist der Luxus einer Personalberatung. Das ist natürlich ein Riesenthema. Aber ich sage jetzt mal so, da kam mir jetzt auch einfach wieder zugute mein Netzwerk an zu Chefärzten, zu Krankenhäusern, was ich über 13 Jahre aufgebaut habe, auf das man jetzt einfach zurückgreifen kann. Und wenn man eben auf den Markt reagiert, und ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, du musst in der heutigen Zeit agil bleiben, auf die aktuellen Bedürfnisse des Marktes einzugehen und darauf reagieren zu können und das zu erkennen. Und dazu musst du einfach lange in einem Markt sein. Das kannst du nicht, wenn du 2 Jahre dabei bist. Und ich glaube, deswegen ist auch bei uns die Grätsche auch so groß, wie viel Umsatz man einfach macht. Medizin ist nicht gleich Medizin. Und darauf zu reagieren, das ist, glaube ich, schon etwas, was man sich einfach über so einen langen Zeitraum aufgebaut hat.
Auf jeden Fall. Ich wollte gerade noch mal fragen, was war denn deine schönste Lebenslinie, die du verändert hast? Gibt es ein spezielles Beispiel, was dir gerade einfällt?
Ich habe gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe gestern auch mit einem Bewerber noch mal telefoniert. Gruß geht raus. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich heute im Podcast
mache. Darfst du Namen sagen?
Ich nicht sagen. Ist aber leitender Oberarzt in Nordrhein-Westfalen in der Kardiologie. Habe ich damals vermittelt.
Herzhochdruck habe, dann gehe ich zu ihm.
Dann gehst du zu ihm. Sehr, sehr feiner Kerl, muss ich wirklich sagen. Und er ruft mich halt jetzt an. Ja, er möchte jetzt Chefarzt werden. Und sagte halt auch gestern wieder zu mir, damals die Stelle, die sie mir verschaffen haben, das war einfach ein Sechser im Lotto. Ich konnte mich so entwickeln, habe mich im eigenen Team viele, viele Positionen nach oben entwickeln können und jetzt will er Chefarzt werden. Und das wird sicher jemand sein, wo ich auf der anderen Seite dann den Luxus habe, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, wenn er dann Personal sucht. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel. Aber es gibt ganz, ganz viele. Es gibt hunderte, wahrscheinlich, vielleicht sind es sogar schon 1000 Bewerber, die ich vermittelt habe.
Spielt denn Auslandsrekrutierung da jetzt eine Rolle mittlerweile?
Also Auslandsrekrutierung direkt machen wir nicht. Mhm. Wir haben früher mal eine Kooperation mit einem rumänischen Berater gehabt, gibt's aber auch nicht mehr. Wir arbeiten wirklich nur das, was bei uns reinkommt, die Bewerbungen über die unterschiedlichen Plattformen. Wir vermitteln ausländische Ärzte, ja, aber nur, wenn sie die Zulassung in Deutschland haben, das heißt approbiert sind. Und ich habe mittlerweile den Luxus, dass ich nur noch mit Bewerbern zusammenarbeite, die Fach- oder Oberärzte sind, also die schon mindestens 5-6 Jahre Vorerfahrung haben, weil ich auch einfach von meinem Zeitmanagement her für den Rest leider keine Zeit mehr habe.
Verstehe ich. Ja, spannend. Weil Auslandsrekrutierung ist ja gerade im Bereich Ärzte und medizinisches Personal ein heißes Ding gewesen die letzten 3 Jahre, gell?
Ist es definitiv, aber man darf nicht vergessen, wie schlecht unsere Behörden arbeiten, wie lange dieser Prozess dauert. In der Regel, die müssen 2-3 Jahre Sprache lernen, dann müssen sie eine Sprachprüfung machen. Nach der Sprachprüfung kommt dann irgendwann eine Gleichstellungs- oder Gleichwertigkeitsprüfung. Auf die warten die Leute auch meistens nochmal 2-3 Jahre. Das heißt, wir sind schon mal bei 6 Jahren Anerkennungsprozess. Das ist für jemand in der Vermittlung nicht lukrativ.
Nee, das ist zu viel Unsicherheit.
Richtig, genau. Deswegen, also das war für uns nie ein Thema und wird auch wahrscheinlich nie ein Thema werden, zum Glück.
Und wer macht jetzt die Junior-Kardiologenstellen, wenn du nur noch die Senior machst?
Oh, ich habe, würde ich gerne mal kurz mein Team vielleicht vorstellen. Das ist, glaube ich, auch super interessant, weil viele Leute stellen sich natürlich. Darfst du die Namen
wenigstens sagen?
Natürlich, die habe ich mir, die Freigaben habe ich mir geholt. Also es ist ja mittlerweile so, ich arbeite in Teilzeit, das bedeutet, ich arbeite 28 Stunden. Und jeder fragt sich ja, wie funktioniert denn das dann? Und das funktioniert auch wirklich nur, weil ich ein super, super Team hinter mir habe.
Ja.
Und das Team ist mittlerweile, ich habe meine Jessica, sie ist sozusagen meine rechte Hand, vertritt mich in allem, was was anliegt, auch heute, wo ich nicht im Büro sein kann. Und eigentlich war sie als Candidate Consultant bei mir gestartet, die macht aber viel, viel mehr mittlerweile. Also wirklich kann mich eigentlich bis natürlich auf Expertise, Markt, Know-how wirklich sehr, sehr gut vertreten. Hat sich in den letzten 5 Jahren bei mir wirklich exzellent entwickelt. Ist auch Mama von 2 Kindern, arbeitet auch in Teilzeit. Genau, dann habe ich noch 2 Werkstudentinnen, die Alena und die Maya, die einen super Job machen und mir halt einfach die Tätigkeiten abnehmen, die viel Administratives einfach sind. Ich sage jetzt alles mal Stellenveröffentlichungen, alles was Datenbankarbeit ist, alles für das, was einfach viel Zeit kostet, die ich einfach nicht habe. Und jetzt habe ich den Luxus, weil du gerade gefragt hattest, wer macht die Junior-Kardiologen? Ich habe jetzt eine Auszubildende. Das ist die Marleen, die macht die Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau, ist nächstes Jahr fertig und wir hoffen natürlich, dass wir sie für unser Team gewinnen können und wir versuchen die jetzt für uns auszubilden und genau, sie kümmert sich jetzt um all die Jungkardiologen und vermittelt diese.
Wie ist denn dein, ist eine komplett andere Frage, aber wie ist denn dein Eindruck von diesem Ausbildungsbrief Personaldienstleistungskaufmann, weil ich habe damals auch ausgebildet. Und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass Bürokaufmänner, Frauen besser zu uns passen als Personaldienstleistungskaufmann, weil es sehr zeitarbeitslastig ist,
die ja, Ausbildung. Also das ist, also ich habe auch die beiden, also wir haben ja 2 Auszubildende, mittlerweile sogar 3, aber 2, die nächstes Jahr fertig sind. Bei denen ist es so, dass der Schwerpunkt oder mit denen, wo sie in die Klasse gehen, das sind alles Zeitarbeitler. Also alles in der Zeitarbeitsfirma. Genau. Sie sind die einzigsten, die in einer sozusagen Vermittlung für Festanstellung. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil es gibt eigentlich für unsere Branche keine richtige Ausbildungsberuf. Vielleicht auch ein riesiges Thema.
Ich schreibe es mal auf einmal Absco-To-Do-Liste.
Auf eine der Listen, ja. Man merkt schon, dass die, also das, was auch verlangt wird von denen, das können wir teilweise auch gar nicht denen so beibringen. Deswegen haben wir auch Kooperationen geschaffen.
Ja, müsst ihr dann
aber wir können denen natürlich andere Sachen beibringen, die ein Zeitarbeiter nie lernen wird. Und ich glaube trotzdem, dass die Ausbildung, die wir denen jetzt ermöglichen, dass das was richtig Feines für die Zukunft sein könnte.
Ja. Ich nehme es mal auf die Absco-To-Do-Liste drauf, dass wir eine Ausbildung für White-Collar-Vertrieb irgendwie ins Leben rufen. Es gibt übrigens, falls ihr das nicht kennt, einen guten Bachelor of Arts für Personalvertrieb.
Mhm.
Also,
wusste ich nicht.
Okay. Es geht so, ist auch ein bisschen Zeitarbeit dabei, geht aber auch so in so ein bisschen Richtung, weil es gibt ja viele Leute, die haben jetzt nicht den klassischen universitären Weg gehabt, sondern haben eine Ausbildung gemacht und sind dann in unsere schöne Branche reingerutscht. Das ist noch eine Möglichkeit, das nochmal mit ein bisschen Theorie zu untermauern und auch wenn man vielleicht in im Bereich Führung reingehen will, wo das dann wahrscheinlich immer gerne gesehen wird, so eine akademische Ausbildung, wo man nochmal was eingeht. Also in den letzten 3 Jahren hat sich da sehr viel getan, aber
super Sache.
Ich gebe dir recht, ich habe Personaldienstleistungs- und Bürokaufmänner und Frauen ausgebildet und für mich war die Bürokauffrau Mann besser auf unseren Beruf passend als der Personaldienstleistungskaufmann Frau, was ich irgendwie komplett komisch finde. Also vielleicht müsste man auch mal diskutieren, dass man dieses Personaldienstleistungskaufmann Frau nochmal weniger zeitarbeitsfokussiert macht, sondern nochmal ein bisschen allgemeiner.
Richtig, den Schwerpunkt ein bisschen verändert, 50-50, dann wäre es vielleicht auch eine gute Sache.
Genau. So, aber wir wollen ja über dich und deine Person reden und vor allen Dingen interessiert es mich jetzt mal in deiner Karriere, was war da dein Lowlight?
Ich hatte kein Lowlight.
Okay, und was war dein Highlight?
Ja, es ist eigentlich, ich habe da angefangen ohne Erwartungen in diesem Bereich und ich habe einfach immer das gemacht, was mir gesagt wurde, habe das umgesetzt, habe meine eigenen Ideen noch mit reingebracht und dadurch hat sich das eigentlich alles immer wieder zum Positiven entwickelt und ich sage jetzt mal nochmal so ein Push oder ein sehr, sehr, sag ich mal, sehr, sehr hervorzuhebende positive Sache ist damals, als die Jessica dann in mein Team kam, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass auch die Arbeit auf 2 Schultern aufgeteilt wurde. Das hat dem Ganzen schon nochmal einen sehr, 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 sehr positiven Schub in die richtige Richtung gegeben. Und ich hatte immer Angst, dass auch wenn man jetzt Kinder kriegt, man mal eine Zeit lang raus ist, dass man nicht mal so reinkommt, dass das alles nicht so funktioniert. Aber ich wurde zum Glück eines anderen belehrt. Das funktioniert exzellent. Und deswegen, ich habe leider kein Downlight, was ich dir jetzt berichten kann.
Ist okay, können wir damit umgehen. Über das Thema Kind und Beruf reden wir gleich nochmal. Zum Thema, finde es gut, dass du sagst, du hattest keine Erwartungshaltung, weil du weißt ja die Definition von Glück, gell? Erwartungshaltung und eingetretene Realität. Ja. Ja. Also wenn man wenig erwartet,
kriegt man viel.
Und wenn man viel erwartet, das ist ja ein Problem, das wollen wir heute nicht diskutieren, von unserer jetzigen Generation, die jetzt gerade in den Job nachkommt, die haben schon so ein hohes Anspruchsdenken,
Richtig. Dass
die Realität dann immer unter dem Anspruchsdenken liegt und deswegen in der Tendenz so ein bisschen unglücklich oder nicht zufrieden in den Job sind.
Total.
Wir waren einfach auf der Brennsuppen dahergeschoben, sagt man in Bayern. Ja. Und dann kam auf einmal das Geld daher.
Ich würde kurz eine Anekdote einwerfen,
ja,
die ist super, super lustig. Ich habe damals angefangen, habe diesen Vertrag bekommen und es hat zu meinem Vater gesagt, ist schon ein bisschen wenig Grundgehalt. Keine Ahnung, mit was ich damals gestartet bin. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und habe gesagt, also für München, ja. Aber du hast ja nichts zu verlieren, habe zu Hause gewohnt. Und so nach 3-4 Monaten kam der Tobi, mein Chef, und sagte, Simone, jetzt hast du 3 Deals gemacht, jetzt erkläre ich dir mal das Provisionsmodell. Ich wusste erst dann so richtig, was diese Provision bedeutet, welche Möglichkeiten das eröffnet. Das heißt, ohne Erwartung in so einen Job reinzugehen, trotzdem 150% zu geben und dann eigentlich positiv zu überrascht zu werden, was rausspringt, wäre ein cooler Ansatz mal für junge Leute, die in die Branche gehen und nicht gleich zu sagen, ich will nächstes Jahr das Gleiche verdienen wie die oder die. Weil das ist einfach nicht möglich im ersten Jahr, denke ich. Soll man froh sein, wenn man vielleicht 2-3 Vermittlungen schafft.
Ja, definitiv. Genau. Deswegen erstmal ein bisschen Demut steht sicherlich jedem gut zu Gesicht. Egal, wo man herkommt. Man fängt dann das ist das Schöne in unserem Vertrieb, jeder fängt mit der gleichen Ausgangsbasis an. Egal, ob du von einer super reichen Familie kommst oder.
Und jeder hat die gleiche Chance. Das ist das.
Genau.
Und ich sag auch immer zu unseren Youngsters, nutzt diese Chance. Sie ist einmalig.
Ja. Genau. Liegt an euch, das umzusetzen. Ausreden kann jeder finden.
Auf jeden Fall. Sehr gut sogar viele.
Aber wir wollen ja heute über das Thema Job und Familie, Teilzeitmutter, Mutter im Vertrieb, Recruitment, Vollzeitvertrieb und so weiter sprechen. Vielleicht steigen wir mal, okay, ich habe es verstanden, du bist in den Job gekommen, du hast keine große Erwartungshaltung, nach 3 Jahren warst du gut im Billing, du warst gut unterwegs, aber jetzt kam diese neue Lebensphase, Kind kriegen. Erzähl mal, wie das gelaufen ist und wie du dich da im Job positioniert hast, dass es so weitergelaufen ist, weil ich kenne viele Frauen, die dann einfach aus dem Job rausgegangen sind.
Genau, und das ist, glaube ich, ein riesen Problem unserer Branche auch, weil einfach den Frauen kein Setup oder auch den Männern, also ich möchte jetzt das gar nicht so aufs Geschlecht, weil es gibt ja auch Männer, die dann in Teilzeit zurückkommen. Also was ein super, super wichtiges Thema in dem Zusammenhang einfach war, ich habe gesagt, ich werde nicht zu lange Elternzeit machen, um einfach auch dran zu bleiben. Mhm. Es war dann in Summe 1 Jahr, wo ich draußen war mit allen, sage ich mal, noch Schwangerschaft etc. Und habe aber einen Luxus einfach gehabt, dass ich meine Kollegin, die Jessica, einfach so weit hatte, dass sie den Markt, ich sag's jetzt immer, am Leben halten konnte. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Das war natürlich ein Luxus, wo ich jetzt auch einfach sage, seid ihr Geschäftsführer von einem Unternehmen und eine Mama, die eigentlich einen guten Job bisher gemacht hat, geht wieder mal ein Jahr weg, schaut, dass ihr sie unterstützt, dass der Markt am Leben gehalten wird ein bisschen.
Kannst du das mal ein bisschen definieren? Weil wenn ich jetzt Geschäftsführer gewesen wäre, du gehst in Elternzeit, dann ist natürlich erstmal der Reflex, einen anderen Consultant auf diesen Markt da jetzt drauf zu setzen.
Ist definitiv eine Möglichkeit, weil ich sage jetzt mal, auch mehrere Kollegen eröffnen ja auch mehrere Möglichkeiten. Das heißt, es können ja auch oft 2-3 Leute auf einem Markt sitzen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Also das ist definitiv eine Idee und im Endeffekt war das bei uns ja nichts anderes. Ich habe einfach eine Kollegin, die halt schon in dem Markt ein bisschen eingearbeitet war, ist auf dem Markt geblieben. Ja, und wir haben halt dann einfach danach, wo ich wiederkam, beschlossen, sie möchte das nicht selbstständig machen, sondern sie möchte mit mir weiter im Team zusammenarbeiten, wo ich auch super dankbar dafür bin. Und ich glaube, auch für uns beiden ist es das größte Win-Win, was man auch haben kann.
Aber sie ist eine, Jessica ist das, gell? Ist ein Candidate Consultant. Das heißt, sie kümmert sich hauptsächlich um die Kandidaten.
Ihr Schwerpunkt ist die Kandidatenseite, aber sie kann alles andere, wenn sie muss.
Mhm.
Und ich nicht da bin.
Okay, sehr schön. Okay, und das heißt, 12 Monate, hast du gesagt, warst du?
12 Monate war ich weg, genau. Und dann habe ich aber den Luxus gehabt, dass ich in Vollzeit wieder einsteigen konnte. Mein Mann hat dann etwas Elternzeit genommen und konnte eigentlich mit Vollgas da wieder loslegen. Und habe aber dann selbst für mich so nach ein paar Monaten beschlossen, dass ich mir auch noch mal ein bisschen Zeit mit meinem Kind nehmen möchte. Die werden viel zu schnell groß und habe dann aber noch mal mir 3-4 Monate rausgeschnitzt, wo ich noch mal gefehlt habe, wo ich ganz raus war, wir noch eine größere Reise gemacht haben, ich die Kita-Eingewöhnung gemacht habe und mir dann jetzt das Setup, was ich, sage ich jetzt mal, so seit einem guten Jahr läuft, ist sozusagen, dass ich meinen Kleinen in die Kita bringe, arbeite 6 Stunden, hole ihn ab und habe wirklich tolle Familienzeit dann noch im Anschluss. Und was einfach super, super cool ist, dadurch, dass ich einfach nur 6 Stunden Zeit habe, ich habe vorhin schon gesagt, diese Vorselektierung, ich arbeite eigentlich nur noch mit Expert-Levels. Ja, mhm. Ich fange auch nur noch die Prozesse an, wo ich weiß, da ist das Commitment da, beidseitig, sowohl vom Kandidaten als auch vom Kunden, wo ich denen dann auch ganz klar sage, sie wissen, ich habe 6 Stunden am Tag, ich kann die wirklich jetzt zielführend einsetzen, wenn sie diese Zeit von mir möchten, erwarte ich auch gewisse Sachen von ihnen, ja, und das den Leuten auch klar zu machen. Und komischerweise, es funktioniert auch, wenn ich sage, ich bin von 8 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar. Jeder kann sich komischerweise zwischen 8 und 13 Uhr melden. Ich hatte nie gedacht, dass es funktioniert, aber es funktioniert Tatsache und es funktioniert sogar besser, weil man eben selektiert, weil man wirklich nur das anfasst, was eigentlich mit Erfolg gekrönt ist. Und das ist etwas, wo ich sag, ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal, mehr Zeit in dem Job hat, probiert man ja auch immer so ein bisschen und fasst gewisse Sachen an, die wo vielleicht das Commitment vom Kunden nicht so da ist.
Hoffnungsvertrieb,
genau. Und das ist etwas, was ich einfach dadurch wirklich ausgeschlossen hat, dass die Projekte, die ich anfasse, ich auch platziere in der Regel, ja. Ich sag denen auch, kann ich ihnen helfen, kann ich ihnen nicht helfen. Es kann auch sein, dass es gibt Projekte, wo ich sag, ja, ich kann ihnen helfen, aber es dauert halt einfach ein bisschen. Sie brauchen ein bisschen Geduld und einfach da das Erwartungsmanagement auch richtig zu halten.
Und du machst ja alles nur erfolgsbasiert. Wir arbeiten
nur erfolgsbasiert.
Das ist ein hochgradig durchqualifizierter Contingent-Job, den du dann übernimmst oder auch nicht übernimmst.
Richtig, genau.
Richtig. Und da bist du ganz offen. Das ist sicherlich auch ein Reifegrad, gell? Kann ich mich auch noch erinnern, ging dir wahrscheinlich auch nicht so, wenn du halt jung in dem Business bist, freust dich über jeden Job.
Jeden.
Obwohl du das Gefühl hast, dass der Job irgendwie fishy ist oder irgendwas nicht richtig mit dem
ich
Job
probier's
ist.
Ich probier's mal, ja.
Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit als Manager, jungen Leuten zu sagen, hey, ich weiß, wie das Business funktioniert. Und ich weiß, dass Fokus gut ist. Und natürlich ist es schön, wenn du zum Kunden gehst und der dir 6 unterschiedliche Jobs gibt. Aber hey, du bist auf Kardiologie, Arzt und Oberarzt und jetzt nicht irgendwie Study Nurse oder CRA spezialisiert. Ja. Es ist schön, dass es da eine Anfrage gibt. Es bringt dich aber nicht weiter, vor allen Dingen, wenn du Contingent arbeitest. Da warst du ja bei Simone Straub in dem Podcast. Und habt ihr auch drüber geredet, wie erfolgreicher Contingent-Vertrieb funktioniert. Und das ist ja eine Kunst. Ja,
es ist eine Kunst, aber ich sag immer, es gibt ja gewisse Regeln in unserem Job, die jeder am Anfang beigebracht bekommt. Und ich sag immer, wenn jetzt auch die Frage kommen würde, würde ich was anders machen, was so die letzten 10, 13 Jahre gelaufen ist? Nein, ich würde es genauso wieder machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach das gemacht, was mir gesagt wurde. Und eine Sache, wo jetzt wahrscheinlich der Tobi lächeln wird, hat immer gesagt, Simone, du musst mehr Richtung Expert-Level. Sortier aus, du musst die nicht mehr anfassen oder du darfst sie auch nicht mehr anfassen, nennen wir es so. Und er würde das jetzt feiern, dass es jetzt genau so ist. Mhm. Weil er immer, also man müsste einfach mal viel mehr auf das hören, was einem auch gesagt wird. Das ist ja dann auch immer, das ist, glaube ich, auch ein Problem, sage ich mal, unserer jüngeren Generation, dass sie nicht das glauben, was man ihnen sagt, sondern dass sie die Welt neu erfinden wollen.
Das Problem war, als ich jung war, auch schon bei mir der Fall.
Ist ja auch gut so, dass junge Leute
vielleicht das Recht der Jungen,
sich einzubringen,
in das Alte in Frage zu stellen und eine Veränderung anzustoßen, brauchen wir
aber
auch in der Gesellschaft.
Ich sage jetzt mal, die alte Schule in dem Job ist immer noch richtig, richtig wertvoll.
Glaube ich auch. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Contingent-Vertrieb. Ja, viele tun das immer so in Abrede stehen, aber ich glaube, den Job, den du da machst, ist sowas von qualitativ hochwertig und kundenorientiert. Ja, das ist das, was die Kunden brauchen. Und viele Leute sagen, dass sie es nicht machen wollen, weil sie es nicht richtig können. Ja, die schrubbeln da lieber auf dem Retainer rum, monatelang und müssen irgendeine Shortlist zusammenbasteln, wo sie nicht richtig hinbekommen, weil es keine Kandidaten gibt. Also habe ich ja auch gemacht, aber so ein richtiger spezialisierter Contingent-Vertrieb, wo du einfach eine Beziehung zu den Kandidatinnen hast, wo du die Sprache sprichst, wo du dein Netzwerk dominierst und wo du einen Kandidaten an 4, 5 beste Kunden vorstellen kannst und einen Recruitment-Prozess zu 80-90% closen kannst, das ist und eine Kunst.
Ist in der Regel sogar, glaube ich, besser als wie ja ein Auftrag. Also ich sag auch ganz offen, bei uns kommen natürlich auch diese Anfragen rein und ich sag immer, wir probieren es jetzt erstmal erfolgsbasiert. Wenn wir erfolgsbasiert nicht weiterkommen, dann gehen wir einen Schritt weiter, weil ich weiß eigentlich, was ich erfolgsbasiert besetzen darf oder kann.
Also das heißt, ihr macht es kategorisch als Unternehmen nicht, keine anzahlungsbasierten, keine Suchen, keine
Folgen. Doch, machen wir ja definitiv schon, ist aber so ein bisschen Fachgebiets abhängig. Also ich sage jetzt mal so, wenn eine Anfrage von Praxen kommt, da muss man ja ganz anders arbeiten, machen wir natürlich auch.
Was ist jetzt Praxen?
Wenn wir im ambulanten Bereich vermitteln, okay. Das heißt zum Beispiel ein Praxisinhaber sucht Nachfolger, sucht jemand, das ist ein anderer, ganz anderes ja. Setting und da natürlich in dem Bereich machen wir es schon. Aber wir machen es dann, wenn wir wissen, dass wir auch helfen können. Und dazu haben wir halt einfach in jedem unserer Fachgebiete eine Marktspezialisierung aufgebaut.
Ja, okay. Gesundheit, Familie, Beruf, das berühmte Dreigestirn.
Schwierig, aber ich glaube, ich kriege das richtig, richtig, richtig gut hin. Also wenn ich irgendwie eine halbe Stunde habe, dann gehe ich laufen oder einfach an die frische Luft. Und was für mich einfach super wichtig ist, wenn man mal frei hat, raus, die Welt anschauen, reisen, neue Eindrücke bekommen und wirklich auf sich zu achten, wie viele Stunden man auch arbeitet und auch klipp und klar mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das habe ich trotz, sag ich mal, jetzt Doppelbelastung mit Kind, natürlich nicht so gut wie vorher, aber ich habe es ganz gut im Griff, würde ich sagen.
Bleibt denn da noch Zeit zum Netzwerken?
Nein, wenig. Also ich sage jetzt mal so dieses, wenn man auf irgendwelche Veranstaltungen oder ich sage, es reicht nur Thema Kundentermine, ist einfach super schwierig zu planen. Und ich will es auch gerade einfach nicht. Und deswegen ist halt auch, die Leute haben dafür auch Verständnis, dass man sagt, hey, es geht halt aktuell nur telefonisch oder nur mit einem Videocall, weil ich einfach Mutter bin. Aber bisher noch nie irgendwie Gegenwind in diese Richtung bekommen. Ich muss auch sagen, den Luxus, dadurch, dass ich einfach so viel Netzwerk habe in der Vergangenheit in meinem Bereich, ja, davon profitiere ich super.
Klar, bist du weiterempfohlen.
Und wir haben halt ganz, ganz viel, genau, Empfehlungsmanagement. Also ich weiß gar nicht, wie viel, also alles, was wir eigentlich vermitteln, sind Empfehlungen von anderen Kandidaten. Und es ist genauso, dass natürlich die Geschäftsführer der Kliniken sich untereinander kennen und die dann auch zu mir sagen, ruf die mal an. Mhm. Und das ist natürlich ein Win-Win für alle Seiten. Und dazu braucht man dann gar nicht mehr groß rausgehen und netzwerken.
Aber du hast jetzt wahrscheinlich nicht eine total lively LinkedIn-Community mit Kardiologen, die du da jeden Tag mit Halbwissen bespielst.
Also LinkedIn und dieses Ganze ist überhaupt nicht mein Business. Hat unterschiedliche Gründe, weil ich schon technisch gar nicht das alles hinbekomme. Ich habe mittlerweile 5 LinkedIn-Accounts.
Weil du immer wieder neu angelegt hast?
Ja, ich keine Ahnung. Es ist einfach nicht meine Welt. Ich brauche es zum Glück nicht. Ich pflege es nicht. Ich schaue immer mal wieder rein. Mich freut es, wenn mich jemand anschreibt. Aber wenn mich jemand erreichen will, dann bitte auf dem klaren, direkten Weg. Und ich glaube, meine Kontaktdaten sind auf jeder Webseite zu finden, wenn man diese möchte.
Also in dem Fall verlinkt euch nicht mit Simone, weil doch, dürft die Wahrscheinlichkeit, ihr schon. Eins von den 5 richtigen Profilen zu finden, ist 1 zu 5.
Nein, aber ich bin gerade daran mit einem ganz lieben LinkedIn-Mitarbeiter, dass wir die zusammenkriegen, aber es ist nicht ganz so einfach.
Okay, also in dem Fall verlinkt euch mit ihr.
Ja, wir kriegen, sie kommen alle irgendwie zusammen.
Effizienz hat ja auch was mit Aufgabenverteilung zu tun und wie man Aufgaben richtig verteilt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wie verteilst du dann die Aufgaben richtig in deinem Team? Was ist der Qualitätskern, den du managst? Was ist, also klar, also, Admin und
ja, genau.
So
also
Red
ich,
Tape.
Also mein Fokus liegt total auf der Kundenseite, dass ich einfach schaue, welche Projekte wir bearbeiten und welche nicht. Da natürlich liegt auch dahinter, was können wir auch wirklich besetzen und was nicht. Also, dass man da ganz klar ausselektiert. Ich weiß dann auch, was ich weitergebe sozusagen an mein Team. Das ist so der erste Punkt. Dann, was ich auch noch mache, ist so, es gibt gewisse Bewerber, wo ich einfach sage, das ist super wichtig, dass ich mit denen spreche, weil einfach gewisses Markt-Know-how, in jedem Gespräch kriegt man ja Informationen, die man weiterverwerten kann. Und einfach die Gespräche führe dann auch ich. Und alles, was so in Richtung Zahlen geht, Vertragsverhandlungen, das mache alles ich bei uns. Und eigentlich den ganzen Rest habe ich den Luxus, dass ich ihn abgeben kann und die Mädels das auch wirklich super machen. Also ob es jetzt Terminplanung für Bewerber ist, ob es Stellenausschreibungen ist, ob, sag ich mal, Shortlists für Jobs anzurufen, das machen alles meine Perlen da draußen.
Deine Perlen, schön. Alles klar. Eine Frage noch zu deiner Person. Was wissen die meisten Leute nicht von dir?
Da gibt's fast nichts, weil ich ein Open Book bin. Wenn mich jemand was fragt, dann beantworte ich.
Ich habe gewusst, dass du es sagst, deswegen habe ich den Dan angerufen, gefragt, sag mir was über sie, was die Leute nicht wissen. Soll ich es jetzt teilen? Nein, das ist nichts Schlimmes.
Ja, okay, hau raus. Stimmt, werden wir dann sehen.
Er hat einfach gesagt, dass du eine super decent person bist. Er ist ja Engländer. Das heißt, dass obwohl du so erfolgreich bist und so viel Asche verdienst, bist du total gegroundet und hast keine Allüren, sondern bist ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Leben. Und er hat mir eine Anekdote erzählt, die wollte ich da teilen. Du hattest da immer einen Autowunsch. Dein ganzes Leben lang. Was war das nochmal für ein Auto?
Ein Audi TT.
Und dann hat's finanziell geklappt. Dann hast du den geholt. Und dann hast du festgestellt,
dass ich ihn gar nicht brauche.
Dass es eigentlich nur ein Spleen war. Ja. Und du hast ihn direkt wieder abgegeben.
Habe ihn wieder verkauft und habe jetzt ein Fiat 500. Super süßes kleines Auto dafür.
Süß. Also, toll. Tolle Persönlichkeit bist du. Muss man wirklich sagen.
Aber das muss ich auch sagen. Das kommt halt wirklich auch dadurch, dass ich es kommt aufs Umfeld immer an und ich habe da wirklich einen ganz, ganz tollen Ehemann, der mich seitdem auch kennt, er kannte mich auch, wo ich kein Geld hatte, auf Deutsch gesagt, und diesen Weg begleitet hat und dem es auch nie wichtig war. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel damit gemacht hat, dass man einfach da nicht irgendwie abhebt. Und wie gesagt, ich habe immer noch die gleichen Freunde, wo ich super drauf stolz bin. Ich habe immer noch das gleiche Umfeld und ich möchte niemals das Umfeld nach Geld aussuchen.
Ja, ist richtig so. Geld zieht meistens nur die falschen Freunde an.
Definitiv. Und ich glaube, viele wissen das auch gar nicht, wie erfolgreich ich bin. Ist auch nicht wichtig. Im privaten Umfeld ist das überhaupt nicht wichtig.
Hast du eigentlich viel Feedback zu dem Podcast damals bei Simone bekommen?
Recht viel, ja. Also ich habe auch einige Telefonate, interessante auch geführt. Aber
was für interessante Telefonate?
Ja, einfach mal so andere Personalberat. Also wir hatten tolle Bewerbungen auch Tatsache für unsere Firma.
Habt ihr Leute
Firma
eingestellt darauf?
Nein, weil da erwartungsmäßig wieder das, was du vorhin gesagt hast, die hatten andere Erwartungen als das, was wir im Endeffekt anbieten können. Und viele, die halt leider nicht in München saßen, das war so ein bisschen das Thema dahinter. Mhm. Aber ansonsten hatte ich auch wirklich mit ein paar Geschäftsführern einfach auch interessante Gespräche, wie die an Sachen herangehen. Auch mir mal ein bisschen aufgezeigt, wie sieht's denn auch eigentlich so außerhalb der Hypo-Welt aus. Aber nichts, was mich jetzt irgendwie interessiert hätte. Also wo ich sag, da würde ich jetzt irgendwie meinen Fuß rausbewegen. Deswegen, also es war jetzt auch kein Abwerben, kein gar nichts, sondern wirklich gute fachliche Gespräche.
Also ruft Simone nicht an, wenn ihr sie abwerben wollt. Ja, das wäre jetzt
nicht. Funktioniert eh aktuell.
Ja, könnt ihr euch komplett sparen, den Atmen. Also das braucht es auf keinen Fall. Und was planst du denn jetzt noch karrieretechnisch?
Puh, eine gute Frage. Erstmal so weitermachen, bis der Kleine ein bisschen größer ist. Was ich schon gerne wollen würde, ich merke, dass ich gerade in dieser Teamrolle sehr, sehr aufgehe. Dass man sagt, man entwickelt sich irgendwie so ein bisschen auch weiter in, sag ich mal, in diese Ausbildungsrichtung, jungen Leuten diesen Job beizubringen oder auch sein Know-how weiterzugeben. Definitiv ist mein Ziel, nicht mehr Vollzeit zu arbeiten, auch wenn der Kleine mal größer ist, weil ich merke, dass es so auch sehr, sehr gut funktioniert. Und diese Work-Life-Balance, die eben, von der ja auch alle immer so sprechen, mir sehr, sehr, sehr wichtig ist.
Ja, klar. Ja, Familie und Gesundheit
ist das Beste, was es gibt auf der Welt, und das muss man schützen und wahren.
Ist wichtiger als der Job.
Viel wichtiger, viel, 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 viel wichtiger.
Definitiv so. Jetzt haben wir vorhin über junge Leute in der Branche gesprochen. Und wenn wir jetzt ein bisschen über die Branche sprechen, was denkst du, ist die Herausforderung in unserer Branche? Wir sind ja vertriebsorientiert oder wir sind eine Vertriebsbranche. Wo siehst du da uns und mit der Generation, die danach kommt, in der Entwicklung?
Also das, was ich bewusst wahrnehme, dass man den jüngeren Leuten erstmal aufzeigen muss, wie viel Gas man wirklich diese ersten 2-3 Jahre geben muss. Und man muss gewollt sein, um richtig in diesen Job reinzukommen, da wirklich Vollgas zu geben und auch einfach mal alles Private beiseite zu haben. Und einfach der Fokus ist einfach 2-3 Jahre Job. Und das sehe ich halt so bei den jüngeren Leuten teilweise nicht mehr, dass der Wille dazu da ist. Die wollen zwar sehr, sehr viel, aber wollen dafür nichts geben. Und ich glaube, dass man, und natürlich, wenn die mich jetzt sehen, wenn die auch andere Kolleginnen, ich bin nicht die einzigste Mama bei uns, wir sind viele, also fast nur noch Mamis und viele arbeiten in Teilzeit und die sehen natürlich immer nur den Outcome von uns sozusagen, aber die sehen ja nicht, wie viele Jahre wir wirklich geschuftet haben, geheult haben, was da alles für Gefühlsemotionen da dabei waren, das kriegen die ja, haben die jetzt so ja gar nicht mitbekommen. Die sehen ja einfach nur diese fertig ausgebildete Mama, die in Teilzeit arbeitet und das ein super Geld verdient. Und ich glaube, dass das einfach dieser Wille, mehr zu geben, einfach mal auch mehr als 150% vielleicht zu geben, weil man gibt den Leuten immer nur mit, das hast du zu tun und wenn es fertig ist, dann ist fertig. Und ich merke jetzt auch bei unseren Azubis vor allem einen totalen Mind-Switch, dass die jetzt auch gemerkt haben, hey, wenn ich mehr tue und mehr da reingebe, dann kommt da auch mehr bei raus. Und aber das kriegen die halt auch einfach mit der Zeit erst mit. Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, vor dem wir einfach stehen. Der Wille, was zu leisten.
Ja, in unserer Branche und wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft.
Genau, das ist nicht nur ein Branchenthema.
Ja.
Genau.
Und wenn du sagst 150%, was bedeutet das damals in den ersten 3 Jahren, also 150%?
Also ich habe halt 7 bis 16 Uhr gearbeitet, dann bin ich eine Stunde in Sport und habe mich halt abends nochmal 2 Stunden hingesetzt. Und aber das war dann eher, sag ich mal, so diese Fleißarbeit, sich in den Markt einzuarbeiten, sich einfach den Tag, den nächsten Tag auch so strukturieren, vorzubereiten, einfach diese, das, was man einfach am normalen Tag nicht geschafft hat, weil wenn man von 7 bis 16 Uhr gearbeitet hat, dann ist man auch einfach durch erstmal. Mhm. Und ich habe aber einfach gelernt, wenn man sich abends dann nochmal 1-2 Stunden hinsetzt, dass das einfach das Ganze einfacher gemacht hat.
Ja. Hast du recht. Bevor wir in die Schnellfragerunde gehen, Simone, was war denn dein schönster Absco-Moment?
Ach, da ist ganz einfach, dieses Jahr die Upskill Awards in Wiesbaden.
Ja.
War einfach ein ganz, ganz tolles Event. Die Location, der Hammer, wer noch nicht da war. Nächstes Jahr solltet ihr dabei sein.
Unbedingt.
Und ich bin auch schon am Animieren, dass wir wiederkommen.
Ja? Kommst du nächstes Jahr wieder?
Auf jeden Fall, wenn.
Gehen wir danach wieder in die Litfaßsäule?
Ja, aber nur, wenn sie nicht rauchen. Ja.
Das war ziemlich komisch, die Erfahrung, gell? Also wir waren es ist ja falsch, wir waren nicht in der Litfaßsäule, wir wollten in der Litfaßsäule. Ja. Das ist ja unser Traditionslokal mittlerweile, aber die hatten Rohrbruch. Und dann waren wir in der Kneipe links daneben.
Keine Ahnung.
Und das war so ein Raucherding. Und das ist ja heutzutage, ich bin ja immer schon nicht
draußen. Da sind wir nach einer Stunde alle freiwillig gegangen.
Ja, und am nächsten Morgen, als ich das Zeug eingepackt habe, das hat alles so eklig gestunken. Boah. Absolut. Ja. Also nächstes Jahr dann nicht bitte in dieser Raucherkneipe, sondern wieder in der Litfaßsäule. Aber ich glaube, in der Litfaßsäule rauchen sie auch. Das ist irgendwie so ein Ding in Wiesbaden. Warum rauchen
die? Ich glaube, da darf man das noch. Ja, also bei uns in Bayern darfst du das ja alles nicht mehr.
So ist vorbei.
Das haben wir nicht mehr gewohnt. Heute sind wir geworden.
Heute sind wir geworden, ja, das stimmt. In meinem Fall ist es definitiv so. Wollen wir in die Schnellfragerunde?
Wir probieren's.
Kein lange ausschweifende Antworten, entweder ja oder nein oder die vorgegebene Antwortmöglichkeit, damit wir dich noch besser kennenlernen. Work, Life oder Work-Life-Balance?
Work-Life-Balance, ganz klar.
Der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Der beste Ratschlag, den ich... Nee, ich würde sagen, ist nicht ein Ratschlag, sondern ist das, mach es einfach, wie ich es dir sage.
Ja.
Also in dem Fall einfach... Und es kurz zu erklären, wenn der Dan mir früher gesagt hat, mach das so und so, dann mach das so und so. Ruf so und so viele Leute an, ruf so und so viele Leute an.
Genau.
Das ist, glaube ich, der beste Ratschlag.
Du kannst später immer noch deinen eigenen Stil finden.
Den richtig, hast, ist auch richtig.
Den hast du jetzt gefunden.
Genau.
Ja, ist es ganz einfache Analogie. Wenn du Fußball lernst, dann tust du auch nicht erstmal eine Mannschaftsaufstellung machen, sondern fängst du erstmal an zu laufen.
Richtig.
Jetzt ist meine nächste Frage eigentlich, warst du schon mal Top-Biller, aber du warst 8-mal Top-Biller oder 9-mal. Was ist dein Net-Fee-Income-Rekord?
1,68 Millionen.
Au, das ist ein richtiges Brett. Schaffst du irgendwann nochmal in deinem Leben 2?
Keine Ahnung.
Mit dem Team vielleicht?
Ja, mit dem Team vielleicht, ist aber auch gerade nicht das Ziel. Also ich bin super happy, dass wir dieses Jahr schon 1,1 Millionen haben. Das ist gigantisch.
Wo endet ihr wahrscheinlich?
1,2 schätze ich.
Okay, super Performance. Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch zu 100%.
Hunter oder Farmer?
Beides.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Mach's nochmal so.
Für was gibst du privat am liebsten Geld aus?
Reisen.
Was ist deine Lieblingsdestination?
Thailand.
Was ist dein Lieblingsrekrutmentspruch?
Never assume.
Sehr gut. Wo muss man bei euch in der Firma billen, um das persönliche Budget zu erreichen? Also im Vergleich zu dir, du bist Top-Biller, aber was machen die anderen?
Also,
sind die auch alle in der 1-Millionen-Klasse unterwegs?
Nein, also ich sage es mal, Top-Biller bist du bei uns so ab einer halben Mille.
Mhm.
Haben wir auch einige Mädels, auch Mamas.
Sehr
also
gut.
Insgesamt 4. Aber ich glaube so bei uns, dass sich es einfach gut trägt. 250, 300. Das ist so, wo man sich schon hinbewegen sollte.
Ja, da fängt man an, Geld zu verdienen.
Genau.
Wie schafft ihr es, bei Hypo Top-Performer langfristig zu halten?
100%ige Flexibilität. Also ich muss schon sagen, dass ich einfach, ich weiß, ich darf jetzt eigentlich nichts erklären, aber man muss es ganz kurz erklären. Ich sage jetzt mal so, die wirklich einen guten Job machen, die seit Jahren einfach was leisten, die dürfen ins Büro kommen, wenn sie kommen können. Die können zu Hause arbeiten, wenn irgendwas ist, ja. Wenn irgendwas mit dem Kind ist. Es gibt auch kein Thema mit Kinderkrankentagen bei uns. Das ist alles, wird alles als selbstverständlich gesehen. Und ich habe eher so das Gefühl, es ist eine super Dankbarkeit für jede Minute, die wir arbeiten können. Und es wird auch uns 100%iges Vertrauen entgegengebracht.
Toll. Was ist das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Dass wir moderne Menschenhändler sind.
Moderne Menschenhändler. Ich habe bis jetzt immer nur Menschenhändler gehört, aber es ist ja schon mal ein Upgrade. Moderne Menschenhändler ist gut.
Ja, ich glaube einfach, dass der Ruf eigentlich ruiniert schon ist, bevor man in der Branche anfängt, so ungefähr. Und man eigentlich gar nicht sieht, wie wichtig unser Job ist und viele Firmen einfach riesen Probleme hätte, wenn es uns nicht geben würde.
Ja.
Und die Wirtschaft damit Probleme hätte und es wird halt eigentlich immer nur so dieses Negative, ja, die wollen was verdienen, die wollen Geld draus machen.
Ja. Wen aus der Branche würdest du gerne mal persönlich kennenlernen?
Den Max Kraft würde ich gerne mal kennenlernen.
Was, den kennst du noch nicht?
Nein, ich hatte den Podcast gehört und er hat sehr, sehr viele Parallelen mit mir, bis auf dass er Geschäftsführer geworden ist und ich geblieben bin,
ja.
Was ich einfach interessant fand.
Aber der darf dich dann nicht abwerben, gell? Weil der macht ja auch Pharma.
Das ist, ja, Pharma interessiert mich aber nicht.
Interessiert
dich. Ärzte kann er mit mir machen, aber ist auch gerade aktuell kein Plan, dass ich woanders hingehe.
Aber den stelle ich dir gerne vor, dass er quasi gleich um die Ecke. Simone, jetzt möchte ich dir nochmal die Chance geben, den Zuhörenden deine Message mit auf den Weg zu geben.
Ja, was soll ich sagen? Ich finde es erstmal super, dass es hier eine Lobby gab, um zu zeigen, dass der Job in Teilzeit als Mutter oder auch, es ist nicht nur Mutter, es kann ja auch sein, dass man einen Angehörigen pflegt oder dass es einfach andere gesundheitliche Umstände gibt, dass man nicht Vollzeit arbeitet, dass man einfach, dass man auch mal aufzeigt, dass das funktionieren kann. Wie es funktionieren kann, wenn da im Nachgang auch Fragen sind, bin ich auch jederzeit offen, diese euch zu beantworten. Aber ansonsten kann ich auch einfach an alle nur sagen, traut euch an Teilzeit, probiert es, baut euch ein Setup auf. Geschäftsführer unterstützt einfach diese Möglichkeit, dass Leute das Leben so leben wollen, dass sie auch auf ihre Gesundheit in dem Fall achten. Weil ich sage jetzt mal so langfristig, wird keiner euch eine Leistung bringen, der wöchentlich 50, 60 Stunden arbeitet, weil der wird irgendwann einbrechen.
Genau. Das sind schöne abschließende Worte, Simone, die ich nochmal unterstreichen will. Wenn du, lieber Zuhörender, und da benutze ich jetzt nicht die feminine Form, sondern nur die männliche Form, immer schon gedacht hast, dass es das typische Rollenmodell nur ein männlicher Vollzeitvertriebler sein kann, dann hoffe ich, dass dir dieser Podcast geholfen hat, deinen Gedankensatz zu hinterfragen. Und ich weiß, Veränderung braucht Zeit. Aber vielleicht ist das der erste Schritt gewesen. Vielleicht rufst du die Simone einfach an und lässt dir nochmal mehr erklären, falls dir spezielle Fragen jetzt gerade nicht beantwortet worden sind. Ich glaube, das war schon eigentlich ein sehr umfangreichendes Toolkit, was man hier mitnehmen kann. Wir haben auch gerade einen Gehaltscheck veröffentlicht bei ABSCO, wo es darum geht, wo wir auch Männer und Frauen gefragt haben, welche Benefits wichtig sind. Da stehen zum Beispiel einige Benefits drin, wie man Frauen im Vertrieb das Leben einfacher machen kann in der Arbeitsorganisation. Da könnt ihr euch damit auch noch mal gerne auseinandersetzen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mich anrufen und gemeinsam schaffen wir das, weil wir arbeiten in der Gehaltsstudie war ja auch dieser Gender Pay Gap, um den es geht. Und wir haben ja in der Branche kein Gender Pay Gap, wenn man die Position vergleicht, aber immer noch ein Gender Pay Gap, wenn man auf das reine Salär guckt. Und das ist einfach bedingt durch dieses Part-Time-Thema. Ja. Das ist auch nochmal ein Appell. Guckt euch mal die Kommissionssysteme an. Sind die Part-Time-tauglich? Ja. Weil da gibt es viele Gespräche mit weiblichen Vertrieblern, die ich geführt habe, die da diskriminiert werden, direkt oder indirekt, oder wahrscheinlich nicht gewollt, aber hat sich halt keiner Gedanken drüber gemacht. Also macht euch auch Gedanken, wenn ihr Provisionssysteme aufsetzt, ob das Part-Time-Menschen, das dann meistens Frauen sind, nicht benachteiligen. Also das wollte ich nochmal mit auf den Weg geben. Könnt ihr auch gerne nachlesen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gesunde, kalte Jahreszeit. Kommt gut durch. Schließt nochmal ein paar schöne Deals ab. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Recruitment on the Road, Over and Out. Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.